Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die große Stunde einer neuen Steuer, sie schlägt gerade die CO2-Steuer. Eine Steuer, die alles Klimaschädliche teurer machen soll. Die Umweltministerin will sie, die Grünen wollen sie natürlich. Selbst Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hält sie in irgendeiner Form für zwingend. Aber wenn sie jetzt denken, das wäre eine gemeinsame Linie der Union, hätten wir die Geschichte ohne den CSU-Landesgruppenchef erzählt.
Bevormundung sei das, findet Alexander Dobrindt. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag lehnt die CO2-Steuer zumindest für Benzin und Heizöl ab. Das sei ja viel zu teuer. Von Einigung oder gar Konsens, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schrieb, kann in der Koalition bislang keine Rede sein. Das SPD-geführte Umweltministerium befürwortet die Abgabe zwar und auch das Kanzleramt zeigt sich offen, doch Finanzminister und SPD-Vize Olaf Scholz verhält sich bisher still und verweist auf das sogenannte Klimakabinett. Das soll sich spätestens im Juli mit dem Thema beschäftigen. Wer und was genau besteuert werden soll, die methanausstoßende Kuh, die Ölheizung oder der Autofahrer, all das ist offen. Ebenso die Frage, wie viel die Tonne CO2 künftig kosten soll und wann die Steuer käme.
Kleine Zusammenfassung der Debatte von Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Bei mir im Studio ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Sie sagen grundsätzlich Ja zu dieser CO2-Steuer.
Ja, es ist eine gute Idee.
Ja, gute Ideen, da liegt der Teufel ja häufig im Detail. Wie muss so eine solche Steuer aussehen? Wir haben ja schon einige Fragen gerade gehört. Die Frage, was umfasst sie eigentlich? Wie hoch ist sie?
Naja, also das Detail ist in dem Fall sehr, sehr groß, weil man müsste, sie wäre nur dann sinnvoll, wenn sie tatsächlich alles CO2 erfasst, also von der Kuh bis zur Heizölanlage im Keller. Und da hat man eben verschiedene Probleme sozialer Art oder eben die Frage, eine Kuh kann eben nicht anders als CO2 ausstoßen. Also was macht man mit den Abgasen oder mit den Gasen, die eben nicht verhinderbar sind? Das sind Detailfragen. Die ganz große Frage, und die keiner im Moment beantwortet, ist aber eben die, was macht man denn mit den Steuern, die man schon hat? Also den Umlagen auf den Strom, die EEG-Umlage, also die für erneuerbare Energien. Was macht man mit der Benzinsteuer? Das müsste ja alles weg. Wenn man tatsächlich sagt, man möchte gerne eine elegante Steuer haben, das ist die CO2-Steuer, die alles regelt, was mit Verbrennung zu tun hat und die gleichzeitig eben Anreize gibt, damit man viel weniger verbrennt. Also sie muss natürlich teuer sein. Sie muss so festgelegt sein, dass sie das Wirtschaftswachstum nicht bremst und dass sie auf der anderen Seite aber eben den Lenkungseffekt hat. Und sie muss so sein, dass sie Menschen, die wenig Geld verdienen, nicht überproportional stark belastet. Und sie muss so sein, dass Menschen, die auf dem Land leben, nicht überproportional viel zahlen, weil die haben ja eben einfach viele Möglichkeiten nicht, die man als Großstädter hat, CO2 einzusparen. Und das alles zusammenzukriegen, ist eben sehr, sehr kompliziert. Und vor allem sich von den Kleinsteuern oder von den Kleinlenkungsdingern, die man hat, zu verabschieden, ist für Politiker natürlich wahnsinnig kompliziert, weil man dann ja gar nicht mehr so viel machen kann. Man kann also nicht mehr eine Wärmedämmung fördern, man kann nicht mehr die Verkehrswende fordern, man kann nicht mehr die erneuerbaren Energien propagieren. Das alles würde eben dann über die CO2-Steuer praktisch automatisch erledigt.
Ja, aber deswegen würde ich fast davor warnen, dass man dieses eine Instrument jetzt zum Ersatz für alle anderen macht. Wahrscheinlich liegt das Glück in einem Mix, also indem man sagt, man hat eine CO2-Steuer, man macht also alles das, was CO2 ausstößt, tendenziell teurer, also das, was viel CO2 ausstößt, eben auch proportional teurer als andere Geschichten. Dadurch würde das Autofahren teurer, dadurch würde auch das Fliegen teurer im Vergleich zur Bahn möglicherweise.
Ja, aber ein Mix ist eben immer kompliziert. Ne? Also in Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Das ist in diesem Fall tatsächlich, das ist tatsächlich so, weil man dann ja eben einfach diese elegante Wirkung, also diese automatische Wirkung eben raussteuern würde, sondern man würde dann eben wieder hingehen und sagen, naja, und dann machen wir aber noch hier die Elektroinfrastruktur und dann machen wir noch da irgendwas für die Wärmedämmung und dann soll hier auch noch ein Elektroautofahrer auf einer besonderen Spur fahren dürfen. Das Gute an einer CO2-Steuer wäre eben, dass man das alles nicht mehr braucht, sondern dass man sich nur noch um diese Wirkung kümmert. Und das ist natürlich, da haben Sie schon recht, es ist natürlich ein riesengroßes Risiko, deshalb werden wir die auch nicht bekommen. Also so schön die ist und so gut die Idee ist, wir werden diese reine, gute CO2-Steuer nie bekommen, weil es tatsächlich ein richtiger Systembruch und ein Systemwechsel wäre, mit dem sich die Politik immer sehr, sehr schwer tut.
Ja, ich muss dabei an ein großes Projekt denken, das Rot-Grün am Anfang der Regierungszeit 98 vorangetrieben hat, die Ökosteuer. Ja, Sie erinnern sich bestimmt.
Das ist ja auch sowas.
Wo man gesagt hat, wir erhöhen die Benzinpreise, die Mineralölsteuer und schieben das Geld in die Sozialkassen, um im Prinzip Arbeit günstiger zu machen. Ich würde jetzt fast sagen, also gut, die Sozialkassen haben davon ein bisschen profitiert, keine Frage, aber der ökologische Lenkungseffekt, ich würde sagen, der ist gleich null gewesen.
Das wird auch, das ist so. Und das wird sich nur dann ändern, wenn man eben eine solche CO2-Steuer tatsächlich nicht nur als Finanzierungsinstrument für den Haushalt erfindet, sondern sie eben tatsächlich, und das wäre ja der Fall, tatsächlich einsetzen möchte, um Klimagase zu verhindern und um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Das ist das erste Ziel, nicht die Einnahme für die Sozialkassen, die damals bei Rot-Grün ja im Vordergrund stand. Und dann hat man irgendwie nach einem Mäntelchen gesucht, wie man das so verpacken kann, dass man die Zustimmung zumindest der politisch Interessierten dazu findet.
Frau Weidenfeld, als Sie das gerade so skizziert haben, was eine CO2-Steuer eigentlich alles leisten müsste und was nicht, dann musste ich an Klaus Müller denken. Der war heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview, der Chef der Verbraucherzentralen, der auch skizziert hat, wie eine CO2-Steuer funktionieren kann und funktionieren müsste. Wir hören ihn gerade mal.
Erstens, das Geld, was jetzt zusätzlich erhoben wird als Steuer, als Abgabe, muss zu 100% zurück an die Verbraucher gehen. Zweitens, der Weg, wie das zurückgeht, muss spürbar und klimpern. Das heißt, es muss in Form einer Bargeldzurückerstattung möglich sein. Das darf nicht irgendwo verrechnet sein, wo ich das nicht überblicke. Und drittens, wir werden über Härtefälle reden müssen, weil zum Beispiel Mobilität muss eben auch für Menschen im ländlichen Raum, für geringe Geldbeutel, genauso möglich sein wie Heizen.
Das sagt der Verbraucherschützer Klaus Müller. Jetzt habe ich da den Eindruck, wenn man das so skizziert, und da habe ich das auch bei Ihnen so ein bisschen herausgehört, dass es eigentlich eine Steuer ist, die total wirken soll, aber keinem wehtun soll. Ist das nicht die Quadratur des Kreises?
Ja, genau, und so geht das. Deshalb geht es eben auch nicht. Diese Steuer wird natürlich wehtun müssen und sie wird eben auch denjenigen auf dem Land wehtun müssen und denen, die nicht viel verdienen, wird sie auch wehtun. Die Frage ist halt eben einfach nur, wie überproportional wird sie dann diesen Bevölkerungsgruppen wehtun müssen. Und da, finde ich, hat Herr Müller natürlich schon recht, wenn er sagt, da muss man eben genau hingucken. Das ist eben ein Systemwechsel, bei dem man nicht so ganz genau weiß, wie der am Ende wirken würde. Und es gibt ja auch viele Überlegungen zu sagen, mach doch sowas mal lieber in einem Experiment, zum Beispiel in einer Großstadt. Da könnte man es als kommunale Abgabe oder so ähnlich formulieren. Und dann guckt man einfach erstmal, was passiert. Weil eben solche Großreformen, das sind ja so diese Big Bang-Geschichten, bei denen man eben zu Recht politisch vorsichtig ist und möglicherweise eben einen solchen Wechsel dann am Ende auch nicht wagen wird.